Jesus, ich danke dir, dass du uns Orientierung gibst. Jesus, gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten, wo so viel so unsicher ist, du bist unsere Orientierung. Auf dich können wir schauen, du bist unser Leuchtturm. Und das wollen wir jetzt machen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, dass du in deinem Wort auch zu uns sprichst. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du unser Hören einfach segnest, dass du hilfst, dass ich verständlich das erklären kann, was ich da gefunden habe in deinem Wort. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass dein Wort in unserem Herzen was anrührt und dass wir damit umgehen und es umsetzen, unser Leben dadurch verändert wird. Komm du jetzt und schenk uns deinen Geist, Herr. Deine Einsicht und deine Erkenntnis in dein Wort, dich zu verstehen, Jesus. Amen. Ich habe euch einen Vers von Spurgeon aufgeschrieben, den habe ich vor ganz langer Zeit mal gemalt. Da heißt es einfach nur, wer den Schlüssel des Gebets hat, kann den Himmel öffnen. Und das finde ich ist ganz toll. Der Spurgeon, das war ein englischer Baptistenpfarrer. Und er hat im 19. Jahrhundert, er hat ja ganz, ganz viel gepredigt. Das war ein ganz bekannter Baptistenpfarrer und er hat ganz viel reformiert in der Kirche. Und mir tut's gut. Ich finde, das ist so ein Bild. Und sich das einfach vorzustellen, so eine Vorstellung zu haben, eine bildliche Vorstellung, was passiert eigentlich, wenn wir beten? Ja? Also ich fand es so toll, sich vorzustellen, da öffnet sich wirklich was im Himmel. Da wird was weggeschoben, da wird ein Vorhang aufgemacht, da werden Wolken zur Seite geschoben und es wird etwas sichtbar, was wir normalerweise nicht sehen können. Aber wenn wir beten und Gott loben und ihn preisen, dann verändert sich etwas in der unsichtbaren Welt. Da gehen Türen auf, da wird der Himmel geöffnet und da kommt Gottes Reichtum und sein Segen zu uns herab. Und das wollte ich euch eigentlich bloß mal so mitgeben. Und jetzt sind die Kinder gerade draußen, aber für die gilt es auch, die Luisa ist gerade noch da, für die gilt es ganz besonders, wenn ihr betet, ja, Luisa, wenn ihr betet, dann geht der Himmel auf und dann schickt Gott seine Engel, da passiert was. Ja, so. Warum ist mir das so wichtig, dieser Gebetsvers? Wir hatten letzten Samstag ein Leitertreffen, ein Online-Leitertreffen mit den Regionalleitern der Vineyard-Gemeinde von Würzburg mit Heiner und Caroline Arzett. Und die haben, noch bevor sie überhaupt von unserer Situation und unseren Schwierigkeiten gehört haben, von all den Fragen, die wir gerade im Moment haben und von unseren Ungewissheiten, hatten die einen Vers aus Jeremia für uns. Und jetzt ist da gerade der Nikolaus gekommen. Der möchte, glaube ich, was erzählen. Nikolaus, stimmt's? Ja, der Nikolaus möchte was erzählen. Jetzt sind unsere kleinen Nikoläuse gerade draußen. Kleine Nikoläuse, könnt ihr mal schnell kommen? Da ist ein großer Nikolaus und der möchte uns gerne was erzählen, bevor ich weiterrede. Kommt doch mal. Und da kommt gerade nämlich ein großer Nikolaus uns besuchen. Setzt euch mal da vorne hin. Der hat nämlich einen Spruch zum Erzählen. Das ist nämlich der große Nikolaus, der hier in diesem Areal hier arbeitet. Ohne Mikro?
Ja, ja. Was wisst ihr denn über den Nikolaus? Ja, das ist das, was die Erwachsenen immer erzählen.
Ja, ja.
Und die Erwachsenen erzählen ja immer, dass die bösen Kinder irgendwie in solche Säcke gesteckt
werden. Ja, 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 ja. Ich habe zwar davon auch einen Sack, aber der ist nur dazu da, der wozu ist der dann da, nicht um Kinder in den Sack zu stecken, sondern...
Um Sachen zu schenken.
Ja, wobei ich jetzt leider schon alles gesteckt habe. Aber das Besondere an die gab es ja mal wirklich. Wisst ihr das? Da war mal ein Mann mit Namen Nikolaus. Was wisst ihr denn über den?
Der
war ein guter Mann, der hat. Der hat in der Stadt Myra gelebt, und er hat arme Menschen geholfen, Kindern der Dinge geschenkt, die in Not waren. Und dafür war er dann bemüht. Und deswegen kommt er jetzt auch hier, wenn man seinen Namen sagt, das ist der 6. Dezember. Und die Geschichten mit dem Böse in den Schatzsack stecken, das ist natürlich Quatsch. Und ich habe jetzt auch ein Gedicht, das kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, zumindest den Anfang. Und in dem Gedicht, so wie man es kennt, da stehen da Sachen wie die Rute, die ist hier doch für die schlechten Kinder nur die schlechten. Die trifft ja auf den Teilen rechten und so weiter. Nee. Aber der echte Nikolaus, der schenkt den Menschen was, der macht ihnen Freude nicht, weil sie gut sind. Und sagt dann, nee, den anderen geben nicht, die böse sind auch. Der macht alle Menschen eine Freude. Ja, und warum? So, wir haben uns denken, warum?
Weil er
auch
was Gutes tun will?
Ja, weil er Gutes tun will, weil er die Menschen lieb hat. Weil er dich lieb hat und dich. Dich und dich, aber nicht nur die Kinder, sondern dich lieb. Und jeden einzelnen von euch hat der Nikolaus lieb. Weil es euch lieb, das macht ihm Freude. Und deswegen will er schon auch wissen, wie es denn geht, den Menschen. Und jetzt habe ich da so ein Gedicht. Von draußen vorbei, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet jetzt. Allen überall. Auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlampen. Und als ich bei euch in der Tannenkirche durchs Fenster sah, habt ihr vorhin nicht gemerkt, gab ihr, Kinder waren da und Jugend und Erwachsene, sah ich auch, gab manche wohl mit Bangen im Bauch. Wird uns der Nikolaus was bringen? Müssen wir jetzt vielleicht auch noch was singen? Habe ich verdient was an Geschenken? So wird wohl mancher bei sich denken. Der Nikolaus aber ganz anders denkt. Aus Freude er die Dinge verschenkt. Man sollte zwar bei manchen Sachen so dies oder das etwas anders machen. Man muss zwar auch menschliche Fehler bedenken, ich aber will euch allen was schenken. Denn Nikolaus Freude ist, dass es euch gibt. An jedes ist es wert, dass man es liebt. Von da auf von Weide, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es war ein Weihnachten. Und wisst ihr, wie ich hier drinnen bin? Es ist hier doch jeder ein Mensch. So, das ist jetzt der erste Nikolaus.
Vielen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben bei uns.
Ja, gerne.
Unsere Nikoläuse kommen später nochmal für alle.
Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Ich würde dir aber gerne was mitgeben, was anlegen.
Ah, ja, ja. Danke.
Vielen Dank.
Ja.
So, ich nehme mal die Maske wieder ab, damit ihr mich besser verstehen könnt. Das war der Nikolausbesuch vom Martin-Luther-Haus, ja? Und der hat jetzt hier heute mal bei uns vorbeigeschaut. Ich finde es ganz toll, dass uns der besucht. So, also, den Vers, den uns die Ärzte für uns als Gemeinde mitgegeben haben in unserer gerade so schwierigen Situation, stammt aus dem Jeremia, Buch Jeremia. Und der Jeremia, bitte die nächste Folie, das war ein Prophet, wird es gesagt, der in der Zerstörung lebte. Ja, da war Jerusalem bereits nicht mehr wirklich intakt. Nächste Folie bitte. So, und zwar war es so, dass Israel bereits ein geteiltes Reich war. Das Nordreich, die 10 Stämme waren bereits im Exil, die waren nicht mehr da. Das heißt, das Volk Israel ist zusammengeschrumpft auf einen winzigen Haufen von 2 Stämmen, Juda und Benjamin. Es gab noch die Stadt Jerusalem als Herrschaftssitz, da gab es auch noch einen König. Und es gab in der Zeit, in der der Jeremia als Prophet unterwegs war, glaube ich, 4 Könige. Und außen drumherum, um Jerusalem drumherum, hat der Krieg getobt. Da ging es richtig ab. Da haben die Weltmächte Babylonier und die Ägypter gegeneinander um die Vorherrschaft in der Welt gekämpft. Also stellt euch vor, außen drumherum Krieg, Jerusalem zusammengeschrumpft, Israel zusammengeschrumpft, ständig wechselnde Könige. Und diese Könige Judas, die haben geschwankt zwischen den Weltmächten. Die standen einmal auf der Seite von den Ägyptern und einmal auf der Seite von den Babyloniern. Weil die haben immer geschaut, Mensch, wir hatten gerade die stärkste Macht und auf diese Seite schlage ich mich. Weil der wird mich retten, der wird mir helfen. Anstatt auf die Allmacht Gottes zu setzen, haben sie sich an diese weltlichen Herrscher gehängt. Und waren eigentlich ein einziges schwankendes Schiff. Und das Volk wusste auch gar nicht mehr, an was es soll sich orientieren. Der Zustand innerhalb des Volkes und in Jerusalem war geprägt von Heuchelei, von Betrug, von Lüge. Die Menschen haben das Wort Gottes verachtet, waren untreu. Es wird beschrieben, dass sie echt sittlich verdorben waren. Und man kann eigentlich sagen, die Menschen hatten sich an die Sünde gewöhnt. Ja? Das war für die normal zu sündigen. Und wenn Sünde normal wird, dann ist es dein Lebensstil geworden, wenn das für dich ganz normal ist zu lügen. Dann wird es irgendwann mal dein Lebensstil. Das Problem war weiterhin, dass die Leiter eigentlich auch komplett versagt haben. Also sowohl diese weltlichen Leiter als auch die geistlichen Leiter. Es gab wahnsinnig viele falsche Propheten. Und der Jeremia wurde in seiner ganzen Zeit auch immer angefeindet von diesen falschen Propheten. Der arme Jeremia, kann man da nur sagen, wenn man das Buch liest, der wurde verfolgt. Und zwar schon von allen möglichen Leuten. Schon von den Leuten aus Anatot, das ist sein Heimatort. Die haben sich gegen ihn gestellt, haben ihn verfolgt. Seine Familie, sein Vater und seine Brüder waren gegen ihn. Er wurde gefoltert. Es wird beschrieben, dass er in eine Zisterne mit Schlamm gesteckt wurde. Das war so ein, Zisterne war praktisch so ein Brunnen, so eine Art Brunnen. Und da war unten Schlamm drin, so ein Wasser. Und da haben die den reingesteckt, diesen armen Jeremia. Der wurde gefoltert und in den Pflock gelegt, also gefesselt und gefangen. Und es wird im Buch Jeremia beschrieben, dass er Freunde hat. Er hatte Verbündete, aber wenn du in eine Zisterne geworfen wirst, dann bist du trotzdem sozial isoliert, weil dann können deine Freunde nicht mehr zu dir kommen. Da bist du nämlich in dieser Zisterne, in dem Schlammloch. Ja, wenn du gefangen genommen wirst, dann kann dich keiner mehr besuchen. Dann bist du alleine, du bist verfolgt, du wirst gefangen genommen, in Quarantäne, sozial isoliert. Dem Jeremia, was der durchgemacht hat, Wahnsinn. Gott hat ihn aber beauftragt und hat gesagt, Jeremia, du bist mein Mann. Du gehst zum Volk und du warnst dieses Volk und du sagst ihnen, wenn sie weiterhin so in diesem Lebensstil leben, mit der Sünde, mit der Heuchelei, mit dem Betrug, wenn sie weiterhin mich verachten und nicht umkehren und zu mir kommen, dann wird es ein Gericht geben. Dann werde ich ein Gericht über diese Stadt kommen lassen. Und der Jeremia, der leidet praktisch alles mit. Und in diesem Prophetenbuch werden so krasse symbolische Handlungen beschrieben, die er dann macht, um das Volk aufzurütteln, um zu sagen, hey, es ist wirklich ernst, Gott meint es ernst, ändert euer Leben. Aber wie gesagt, wenn du dich mal an die Sünde gewöhnt hast und dein Lebensstil schon so geworden ist, ist es auch ziemlich schwer, dich wieder zu ändern. Gewohnheiten umzuändern und anders zu machen, das ist ganz schön schwer. Und es hat dieses Volk nicht geschafft. Deswegen wird praktisch 29 Kapitel lang, das ist ziemlich lang, wird beschrieben, wie der Jeremia das Volk warnt und das Volk sich weigert. Und dann wird beschrieben, wie der Jeremia selber erlebt, wie das Gericht Gottes kommt. Und es kommt insofern, dass nämlich das Volk Stück für Stück von den Babyloniern gefangen genommen wird und abtransportiert wird nach Babylon ins Exil. Ab, die wurden einfach mitgenommen als Gefangene, als Sklaven, als sonst was in ein anderes Land, in dem sie keine Sprache verstanden, in dem es anderes Essen gab, in dem alles komplett anders war, in dem sie kein Zuhause mehr hatten. Weg von ihrer Heimat. Das war das Gericht, das dieses Volk abtransportiert wurde. So, 29 Kapitel lang wird das Gericht verkündet. Und dann kommt, nächste Folie, Kapitel 30 bis 33 sind ganz anders. In diesen drei Kapiteln verkündet nämlich Gott durch Jeremia, hey, mein Gericht kommt, aber danach kommt Heil. Da kommt ein Heilsplan. Da wird berichtet, wie Gott sagt, ich werde euch neu bauen und neu pflanzen. Ich werde alles neu machen. Es wird Errettung kommen. Es kommt in drei Kapiteln. So. Und in diesen drei Kapiteln steht der Vers, den die Würzburger für uns als Leitungsteam und für uns als Gemeinde hatten. Und den kommt jetzt auf der, den lese ich euch erstmal vor. Der steht in Jeremia 33, Vers 3. Da heißt es, rufe mich an, dann will ich dir antworten. Und dann will ich dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Nächste Folie bitte. So, nochmal, das habe ich vor Jahren, habe ich diesen Vers mal zugesprochen bekommen und habe ihn dann mal gemalt für mich. Rufe mich an. Rede mit mir, sprich mit mir, Gott rüttelt auf, Gott sagt, bete, tu alles, aber unterbrich nicht die Kommunikation mit mir. Bleibe in Kontakt mit mir, red mit mir, ruf mich an. Es ist die Stunde des Gebets, der Sprache ist angesagt, nicht der Sprachlosigkeit, sondern der Sprache. Jetzt ist Zeit, mich anzurufen, mit mir zu reden. So. Und dann passiert nämlich etwas Unfassbares. Dann kommt nämlich die Verheißung. Dann heißt es nämlich, pass auf, was dann passiert. Dann antworte ich dir nämlich. Und ich antworte dir, indem ich dich Neues hören lasse, indem ich dir Dinge kundtue, große und unfassbare Dinge, etwas, was du noch nie vorher gehört hast. Das heißt, es sind Dinge, die über unsere normale, allgemeine Glaubenserfahrung hinausgehen. Gott will uns besondere Erfahrungen schenken. Und diese besonderen Erfahrungen erschließen sich nur im Gebet und nur mit dem, ich sage jetzt mal, geistlichen Auge, erschließen sich für uns diese besonderen Dinge. Ich glaube, dass wir mit unseren geistlichen Augen etwas erleben, sehen und uns vorstellen können, was im Hintergrund abläuft. Weil Gott nämlich im Verborgenen arbeitet. Und mir ist da eine Geschichte eingefallen im Alten Testament. Da ist der Elisa mit seinem Diener und die sind zu Hause auf dem Berg. Und dann kommt ein feindliches Heer, ein Kriegsherr ein feindliches und will den Elisa gefangen nehmen und mitnehmen. Und der Diener geht vors Haus und sieht diese ganzen Kriegsscharen kommen und sagt, um Gottes Willen, Elisa, was soll man jetzt machen? Schau mal, was da auf uns zurollt. Die holen uns, die nehmen uns gefangen. Das geht uns an den Kopf und Kragen. Und dann sagt der Elisa, pass mal auf. Und dann betet der Elisa für seinen Diener und sagt, Gott, öffne ihm die Augen. Und dann steht in der Bibel, der Diener sieht, wie er und Elisa von feurigen himmlischen Pferden und Streitwagen Gottes geschützt werden. Die konnte er vorher nicht sehen, dass da was abläuft, dass Gott bereits seinen Schutz geschickt hat. Hat er nicht sehen können. Der hat nur die realen Krieger gesehen. Und dann betet er, tu ihm die Augen auf. Und dann sieht er da was, was da im Hintergrund Göttliches abläuft. Finde ich so cool. Und ich glaube das einfach, dass es das gibt. Und dass das da ist, dass diese Welt da ist, die wir nicht mit unseren normalen Augen sehen können. Aber wenn Gott sagt, red mit mir, ruf mich an, bete, geh in die Kommunikation mit mir, dann werde ich dir Dinge zeigen, die du noch nie vorher gesehen hast. Dann macht er das auch, wenn der das sagt. Weil Gottes Wort nicht leer zurückkehrt. Er macht das. Der steht zu seinem Wort. Und ich habe dann so empfunden, wir sind gerade in einer echt besonderen, herausfordernden Zeit. Ich empfinde vielleicht ihr auch ganz viel Unsicherheit. Man weiß ja nie, was kommt als nächstes. Was ist als nächstes in den Nachrichten da? Man weiß nicht mehr, was darf man sagen, was darf man nicht. Es ist viel Unsicherheit da. Ich erlebe bei vielen Menschen Angst um ihre Gesundheit. Erlebe Angst um die Zukunft, existenzielle Nöte. Ich erlebe auch Wut bei Menschen, die sagen, dieser blöde Virus, dieses blöde Maskentragen oder sonst was. Ich erlebe bei Menschen Mutlosigkeit, dass sie sagen, ich kann bald nicht mehr, wie lange soll das jetzt eigentlich noch gehen? Es muss doch irgendwann mal ein Ende haben. Ich erlebe, dass durch diese Schutzmaßnahmen Menschen isoliert werden, dass sie sich abschotten. Dass sie sagen, wenn ich sowieso den anderen nicht treffen darf und mich nicht mehr mit dem zusammen sein darf, dann will ich schon gar nicht wissen, wie es dem geht. Ja? Dann konzentriere ich mich nur noch auf mich selber und will vom anderen gar nichts mehr wissen. Die isolieren sich selber in ihre eigene Welt hinein. Für uns als Leitungsteam und für uns als Gemeinde ist die Situation in doppelter Hinsicht schwierig. Wir sind in einer völlig neuen Situation, sind auf dem Weg, den wir nicht kennen, sind auf einem Weg. Wir sind auf der Suche gerade im Moment nach Gottes Plan für uns als Gemeinde. Und in dieser Situation, ist uns aber dieser Vers zugesprochen. Ruft mich an, ich will euch antworten. Und das ist jetzt so das, was ich so... Warum ich am Anfang mit diesem Gebetsbild angefangen habe. Ich glaube, es ist dran, dass wir beten, dass wir zusammenstehen und beten und dass wir die Offenbarungen Gottes suchen. Gemeinsam das Verborgene, das Unfassbare, diesen Schatz, den uns Gott geben will, zu sehen mit unseren geistlichen Augen und zu empfangen. Wir wissen auch nicht, was es ist und wie dieses Unfassbare ausschaut. Wir wissen es auch nicht, wir haben auch keine Ahnung. Aber Gott hat es verheißen. Und ich bin gespannt, wie dieses große Unfassbare, dieses völlig Neue, für uns noch Unbekannte aussehen wird. Und ich habe hier nochmal, ich möchte einfach nochmal sagen, diesen Jesaja 60, da heißt, steh auf und leuchte. Lese euch nochmal vor, wie es steht. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist bereits gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Das ist für mich so ein Aufruf, einfach zu sagen, ja, Jesus lebt in mir. Ich will mich von ihm erfüllen lassen. Und ich gehe, egal wo ich hingehe, erstrahlt dieses Licht. Mich hat dann noch bewegt, dass die gesagt haben, sie machen gerade einen Adventskalender in einer, sag ich mal, sie verschenken sich selber. Sie sind selber die Schokolade. Und zwar gehen immer zwei Leute zusammen durch die Stadt, in ihre Siedlung, in die Straßen und beten für die Menschen, die da wohnen. Beten, dass Gottes Heil, sein Segen, seine Herrlichkeit in diese Häuser hineinzieht. Und setzen die Herrlichkeit Gottes in ihrer Stadt frei. Und ja, jetzt sind die Maßnahmen so, dass man zu euch ehrlicherweise nicht mehr sagen kann, trefft euch zu zweit. Ja, es ist jetzt schon fast schon wieder verboten. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr trotzdem, wenn ihr unterwegs seid, einfach diesen Gedanken mitnehmen zu sagen, ich bete jetzt für dieses Haus, an dem ich vorbeigehe. Ich bete für meine Nachbarschaft. Ich setze die Herrlichkeit Gottes frei und ich bin gespannt, was dann Tolles passiert. Was aufbrechen wird, wie sein Licht unsere Stadt, unsere Welt, unsere Gemeinde einfach alles verändern wird. Meine Familie, mein Umfeld, meinen Arbeitsplatz, wie sich das alles verändert. Genau. Und da ging mir noch ein Lied nach, und zwar dieses Waymaker von Synnach. Und da heißt es in dem Refrain heißt es, du bahnst, also auf Deutsch heißt es dann, du bahnst unsere Wege. Du schaffst große Wunder. Du hältst dein Versprechen, scheinst uns im Dunkeln. Mein Gott, das ist, was du tust. Und am Schluss im Abspann heißt es dann mehrmals, auch wenn ich nichts sehe, wirkst du immer. Auch wenn ich nichts fühlen kann, wirkst du trotzdem immer. Du hörst nicht auf und wirkst immer weiter. Und da habe ich so gedacht, das ist es. Wir sehen es oft nicht, was Gott im Verborgenen tut, aber er handelt im Verborgenen, weil Gott nämlich versprochen hat, dass er handelt und weil Gott nichts unvollendet lässt. Gott hat einen Plan für diese Welt, einen Heilsplan. Und Gott wird diesen Heilsplan zu Ende bringen, mit uns zusammen. Er wird nicht aufhören, Gutes zu tun. Gott hört nicht auf, er handelt im Verborgenen. Und das einfach sich immer wieder zu sagen. So, genau. Und jetzt haben wir gerade das Lebensmotto von dem Bischof von Nikolaus gehört. Der Bischof von Nikolaus, der hat sich das Lebensmotto aufgeschrieben, hat gesagt, ich möchte den Menschen Gutes tun, ich will sie beschenken. Ich will das, was ich von Gott Gutes erlebt habe, wo ich erfahren habe, Mensch, Gott ist gut. Er handelt gut zu den Menschen. Ich will denen Gottes Liebe zeigen, will ihnen helfen, will sie beschenken. Und das hat der Nikolaus gemacht. Und das werden jetzt heute auch unsere Nikoläuse machen. Die werden nämlich jetzt uns beschenken. Und während die uns beschenken, spielen wir im Hintergrund mal noch dieses Waymaker-Lied ab, dass ihr es einfach mal gehört habt, mal im Ohr ist.